Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zur neuen Ausgabe von Hausfreunde, unser Podcast von Das Haus. Mein Name ist Gabi Miketta, ich bin die Chefredakteurin von Das Haus und heute haben wir uns ein ganz, ganz zentrales Thema ausgesucht und zwar beim Immobilienverkauf alles richtig machen. Da kann man nämlich große Fehler machen und ich habe einen Experten natürlich dabei, das ist Roland Hustert. Der Roland Hustert ist Geschäftsführer der LBS Immobilien Nordwest. Grüße Sie erstmal. Hallo.
Hallo. Hallo, Frau Miketta. Guten Tag.
Und ich würde jetzt fast bitten, Herr Hustert, dass Sie sich selber vorstellen, weil das ist ein Thema, da haben Sie die absolute Expertise und deshalb sprechen wir ja heute und wollen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich jetzt eine ganze Reihe Tipps geben, damit sie Fehler vermeiden und alles richtig machen.
Ja, sehr gerne. Ja, Roland Hustert, Geschäftsführer, einer von zweien der LBS Immobilien GmbH Nordwest. Wir sind ein großer Wohnimmobilienmakler, machen fast nur Wohnimmobilienvermittlungen in 4 Bundesländern, in NRW, in Niedersachsen, in Bremen und Berlin. Das machen wir auf 2 Wegen. Wir sind einmal Kooperationspartner von 95 Sparkassen, die mit uns zusammen dieses Geschäft betreiben. Und gleichzeitig haben wir 265 Immobilienberater, die in den Büros der LBS Bausparkassen, muss ich genauer sagen, nämlich die aus Hannover und die aus Münster sitzen. Und so vermitteln wir im Jahr ungefähr 13.000 Immobilien. Und da haben wir viel Erfahrung und da bekommen wir viel mit. Und darüber sprechen wir ja heute auch.
Ja, also 13.000 Immobilien, meine Güte, das ist eine irrsinnige Menge. Also die meisten verkaufen ja nur ein, vielleicht zweimal in ihrem Leben eine Immobilie. Und für die meisten ist das ja ein Feld, was sie nicht gut kennen, wo viele Fallstricke lauern und wo man sich vor allen Dingen erstmal schlau machen muss, wie gehe ich das Ganze überhaupt an. Also wenn man jetzt mal so ein Beispiel nimmt, es gibt ja unterschiedliche Motivationslagen. Ich möchte verkaufen, weil ich mir was anderes kaufen möchte oder weil ich in eine andere Gegend ziehen möchte. Oder ich muss verkaufen, weil ich bestimmte andere Dinge vorhabe, wo ich das Geld vielleicht brauche. Oder man hat ein Haus geerbt und es gibt eine Erbengemeinschaft und da kann man sich nicht so recht einigen. Also verkauft man ein Objekt. Gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Motivationslagen, warum man das tut. Aber ganz am Anfang, ich meine, da ist man zunächst mal ja vielleicht sogar ein bisschen ratlos. Gibt es denn von Ihrer Seite mit Ihrer Erfahrung so einen generellen Ratschlag, den Sie geben könnten, was man ganz am Anfang vielleicht tunlichst vermeiden sollte oder wie man starten sollte mit diesem ganzen Prozess?
Das ist nicht so leicht zu beantworten, weil es tatsächlich genau von der Motivationslage des Verkäufers abhängt. Vielleicht beantworte ich mal so. Also es ist schon gut, wenn der Verkäufer sich erstmal über seine Ziele im Klaren ist. Ich will das mal ein bisschen deutlicher machen. Muss es schnell gehen oder habe ich Zeit? Ist mir wichtig der maximale Preis, den ich erzielen möchte oder kommt es mir vielleicht auch darauf an, dass das Haus oder die Wohnung in Hände kommt, die vielleicht meinen Eltern, wenn ein Erbfall dahinter lag, nahegekommen werden? Soll das zur Nachbarschaft passen? Soll da eine Familie mit Kindern rein? Da gibt es ganz, ganz viele Motivationen. Und Erbengemeinschaft ist sicherlich immer ein ganz schweres Thema, weil da mehrere meistens widerstreitende Interessen unter einen Hut zu bringen sind. Und da sind wir dann oft auch der Moderator dieser widerstreitenden Interessen. Der eine möchte ganz schnell, der andere ist mit dem Preis nicht zufrieden. Das ist manchmal eine schwierige Situation.
Also die Fragen muss man ja sozusagen sich selber vorab beantworten, genau. Erstmal.
Was habe ich eigentlich für ein Ziel? Muss es schnell gehen? Muss die Nachbarschaft, also der Käufer in die Nachbarschaft passen? Brauche ich möglichst schnell das Geld auch auf dem Konto? Ist es vielleicht ein Organisationsthema? Stellen Sie sich vor, wir hatten letztens einen Fall, da lebte einer der Erben in Amerika. Das alleine hintereinander zu bekommen mit den nötigen Beurkundungen und all diesen Dingen war total schwierig. Also da muss man sich als Anbieter vorher klar werden, was will ich eigentlich, was will ich erreichen, und dann könnte man theoretisch anfangen.
dann könnte man anfangen. Also ich würde mal vermuten, die erste Frage ist immer, also als Verkäufer denke ich, wird man sagen, also ich möchte eine ordentliche, also die richtige Summe dafür. Ich möchte nicht meine Immobilie günstiger vielleicht hergeben, als ich müsste, sondern ich möchte schon irgendwie einen guten Preis dafür haben. Kann man den überhaupt selber ermitteln? Oder wie komme ich denn bei dieser, sage ich mal, vielleicht zentralen Frage, wie komme ich da überhaupt an eine Näherung heran? Wie mache ich denn das?
Also es macht erstmal Sinn, sich umzuhören. Ich will das mal so sagen. Also so zu tun, als wäre man selber Einkäufer. Und dann guckt man in der Ecke, in der mein Objekt ist, in Internetportalen, in Zeitungen und guckt mal so, was so am Markt ist und wie sich das so darstellt und ob da so irgendwie Näherung zu meinem Objekt ist. Dann kriege ich mal so ein allererstes Gefühl. Dann gibt es im Netz viele Anbieter von so Preismaschinen, so will ich die mal nennen. Also ich gebe 10 Daten ein. Und entweder bekomme ich anschließend keinen Preis, aber einen Anruf von irgendjemandem, der mir etwas anbieten möchte, oder genau, ich bekomme einen Preis. So etwas haben wir auch auf unserer Internetseite, wo man dann über, ich glaube, 7 Merkmale direkt im Netz sofort auch einen Näherungspreis bekommt. Aber Vorsicht an der Bahnsteigkante. Viele kennen noch die berühmte Schwacke-Liste bei den Gebrauchtwagen. Da konnte man so Baujahr, Farbe, Motor und dann hatte man irgendwie Preis. Genauso funktioniert das mit diesen Näherungswerten auch. Das sind Durchschnittspreise aus vergangenen Transaktionen und das ist überhaupt nichts Individuelles. Und wenn Sie selber mal bei sich in der Region sich umgucken, also manchmal ist ja schon die Straßenseite oder oben oder unten an der Straße entscheidend, ob das näher an der Bahn, weiter an der Bahn, was auch immer. Man braucht, damit man ein realistisches Gefühl für den Preis des Objektes bekommt, braucht man schon jemanden, der das Objekt besichtigt. Denn ich kann schlecht ein Objekt nach dem Baujahr bewerten. Ich sage jetzt mal Baujahr 36, aber von wann ist denn die Heizung? Ist das Dach schon gemacht? Sind die Rohre neu oder alt? Was ist mit der Elektroinstallation? Was ist mit Wärmedämmung? Also da gibt es so viele Faktoren, dass man über so eine Preismaschine, ich nenne die mal weiterhin so, wir sagen dazu Preisfinder, immer nur einen Annäherungspunkt bekommt. Aber dann brauche ich einen Fachmann, der mir sagt, was aus seiner Sicht ein Angebotspreis ist. Denn Sie haben das schon ganz richtig gesagt, das ist tatsächlich fast der zentrale Punkt bei der beim Immobilienverkauf, bei der Immobilienvermittlung. Wenn ich mit einem zu hohen Preis starte, der wirklich außerhalb des Marktes liegt, dann habe ich keine Interessenten und dann gehe ich ja 14 Tage später oder wann auch immer, 4 Wochen später, mit einem niedrigeren Preis an den Markt.
Das macht vielleicht einen schlechten Eindruck, oder?
Ja, erstmal macht das einen schlechten Eindruck, aber der Markt ist ja sehr, sehr eng für Immobilien. Das heißt, die Leute gucken jede Woche, die haben Suchmasten eingegeben. Dieses Objekt taucht sofort wieder auf bei denen das interessant ist. Das heißt, die Leute sehen sofort, oh, guck mal, der hat den Preis gesenkt. Und dann kann oft was passieren, das haben wir schon ein paar Mal beobachtet bei Privatverkäufern, dass dann alle warten, da kommt bestimmt noch eine Preissenkung und da kommt bestimmt noch eine Preissenkung.
Ja.
Und dann
ja,
wird es schnell richtig kompliziert.
Und so einen Prozess kann man natürlich auch schlecht wieder rückgängig machen. Also da ist das Kind dann ein bisschen schon in den Brunnen gefallen, oder? Das ist also ein Fehler, den man wirklich vermeiden sollte.
Das sollte man wirklich vermeiden, weil das, also man kann das über die Zeit natürlich heilen, aber dann ist auch schnell mal ein halbes Jahr um, bis ich mit so einem Objekt, mit einer anderen Beschreibung, mit anderen Fotos vielleicht neu an den Markt gehe und damit dann eben auch andere Interessenten erreiche.
Sie haben schon gesagt, Herr Hustert, es ist ja eigentlich für Verkäufer eine, gute Zeit, sage ich mal. Es gibt viele Menschen, die suchen eine Immobilie und eigentlich weniger Menschen, die eine verkaufen wollen. Also bin ich doch eigentlich in einer, sage ich mal, tollen Situation. Ich habe was, was andere wollen. Wenn man jetzt so eine gute Situation hat, braucht man denn dann als Anbieter, wenn ich denn hier verkaufen will, einen Makler? Oder sagt man, Mensch, da wollen so viele mein Haus, da kriege ich doch ganz schnell mal selber los?
Also ich könnte jetzt einfach mal sagen, nö, ich brauch tatsächlich keinen Makler. Also mein Satz dazu ist immer, ich hänge einen Zettel am Kindergarten aus und dann rufen mich 10 Leute an, die das Haus kaufen wollen. Das Problem fängt dann aber erst an. Jetzt haben Sie plötzlich 50 Leute, die sich für das Objekt interessieren. Ja. Die schreiben Ihnen jetzt Mails. Die rufen Sie morgens um 6:30 und sonntags abends um 22 Uhr an. Sie wissen aber gar nicht, ob diese Leute sich das Haus überhaupt leisten können. Dann gibt es eine ganze Menge Leute, die, wenn sie hören, dass in der Nachbarschaft ein Haus verkauft wird, sich dafür interessieren, aber nicht, weil sie es kaufen wollen, sondern weil sie da immer schon mal rein wollten.
Oh je.
Besichtigungstour. Ja. Und zwar nicht zu knapp. Dann muss man ja mal sagen, wenn sie jetzt anfangen zu besichtigen, also das stellt man sich ja in der Theorie vorher ganz nett vor. Da geht man mit 2, 3 Familien da durch und dann gucken die sich das an. Und einer von denen geht dann mit mir zum Notar. Das kann theoretisch so sein. Die Praxis ist aber ein bisschen anders. Da stehen nämlich dann Leute, die Sie nicht kennen, mit 4 Kindern, was ich toll finde, mit einem großen Hund, was nicht jeder toll findet. Und die laufen dann durch Ihre Wohnung. Und Sie wissen gar nicht, warum die da durchlaufen. Wollen die das wirklich kaufen? Also, da muss man auch ein kleines bisschen aufpassen. Mhm. Und zum großen Ende vielleicht auch noch. Ich glaube, der Kunde, der privat verkauft, über den Preis haben wir gerade schon gesprochen, das ist der absolute Punkt. Da müssen wir gleich auch nochmal drüber sprechen, weil da gibt es dann noch einen dritten Schritt nach so einer individuellen Preisermittlung, den wir gerne anbieten. Dann darf man nicht unterschätzen, was dann an Abwicklung passiert. Also man braucht Unterlagen. Die Unterlagen müssen auch passen. Man muss das Finanzierungsthema klären. Man muss das auch hintereinander schalten. Vielleicht sind das Kunden, die erst ihre Eigentumswohnung verkaufen müssen, das Geld brauchen, damit sie den Kaufpreis bezahlen können. Das alles zu synchronisieren, den Notar zu beauftragen, die wichtigen Dinge in den Notarvertrag zu schreiben, das ist alles nicht mal eben so gemacht. Und der Teufel steckt dann im Detail. Und also ich habe das selber schon ganz oft gehört. Da sagen Kunden, die dann zu uns kommen, ich habe es selber probiert, aber nach 4 Wochen bin so genervt, ich will das nicht mehr. Mhm. Dann gibt es noch einen technischen Grund für einen Makler. Häufig ist zum Beispiel bei Erbfällen das Objekt ja gar nicht am Ort. So, wenn ich in Münster wohne und in Mönchengladbach eine Immobilie erbe, ja, wie oft will ich denn da hinfahren und Besichtigung machen und vielleicht einen Handwerker empfehlen, wenn da irgendwas zu tun ist. Also man kommt ja mit diesen Interessenten auch in gute Gespräche und dann hilft jemand vor Ort. Und ich finde, man braucht einen Fachmann, der den regionalen Markt kennt. Die Immobilienpreise sind super, super mikroregional. Komischer Begriff, aber so würde ich es mal bezeichnen. Da braucht man echt jemanden, der sich in der Szene und in dieser Materie auskennt.
Gut auskennt, klar. Man muss ja auch ein paar juristische Dinge beachten. Ich sage jetzt Ihnen mal ein Beispiel, das hat mir eine Freundin erzählt. Die hat sich eine Eigentumswohnung angeschaut und hat dann nach dem Baujahr des Hauses gefragt. Das war nämlich ein bisschen sibyllinisch. In den Unterlagen stand Mitte der 80er Jahre. Und dann kam das aber einem ein bisschen komisch vor, weil die Fenster eigentlich nicht aus der Zeit waren. Und es war so ein bisschen seltsam. Dann stellte sich heraus, das war ein Baujahr 1971. Da war dann die Irritation schon groß. Das sind mal so locker 15 Jahre, die Immobilie eigentlich älter war. Also sowas ist ja eigentlich nicht richtig.
Das stimmt. Das haben wir immer wieder. Da war dann vielleicht Mitte der 80er Jahre die große Renovierung. Das passt jetzt nicht ganz zu 71, aber sowas haben wir häufig, so ein 50er Jahre Haus, was dann irgendwie 80 renoviert wurde und dann steht plötzlich 1980 im Exposé.
Verstehe.
Da gibt es aber, also von diesen Details könnte ich Ihnen einige nennen.
Ja, das glaube ich, ja.
Also übrigens bei 70er Jahren musste ich gerade so ein bisschen zucken, weil passt jetzt nicht zu Ihrer Eigentumswohnung und Ihrer Freundin, aber wenn Sie zum Beispiel ein Fertighaus aus den 70er Jahren kaufen, dann sind Sie fast immer in der Asbest-Thematik. Mhm. Das muss man wissen. Also es gibt Baujahre, da ist das nahezu sicher, auch wenn man das von außen gar nicht sieht, dass in den Wänden Asbest verbaut ist. Das muss nicht schlimm sein. Kann aber furchtbar werden, wenn man das ab- und ausbauen muss.
Also kann ich mich denn, ich sag mal, Sie als Makler würden das ja vorher wahrscheinlich prüfen. Also da komme ich ja nicht hin und dann heißt, ach nee, warten Sie mal, nee, ist doch ein bisschen älter oder so. Also man will sich ja eigentlich drauf, jetzt als aus Käufersicht drauf verlassen. Und ich finde das sage ich mal, das finde ich jetzt auch nicht richtig. Dann sind 10 Interessenten da und naja, 3 sagen vielleicht, ach naja, komm, ist schon wurscht, dann ist es halt 20 Jahre älter oder so, sieht doch trotzdem ganz gut aus und passt. Aber richtig ist es nicht.
Nee, das ist so. Also das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen Makler. Also der eine Makler, und das ist die Rechtslage, der vermittelt nur dem Verkäufer die Käuferadresse. Das ist eigentlich nur der Maklerjob. Mhm. Und dafür wird die Quotage fällig. Der gute Makler macht darüber hinaus aber viel mehr. Das fängt an bei Bauakte, Altlastenverzeichnis, Grundbuchamt, all diese Dinge. Und natürlich würde einem Makler auffallen, dass ein 80er-Jahre-Haus angeblich viel älter ist, weil er das an unterschiedlichen Bauteilen sofort erkennt. Und der Makler ist verpflichtet, alles, was er weiß, dem Kunden auch zu sagen. Das ist übrigens der Verkäufer auch. Und ich warne sehr vor falschen Angaben. Das haben wir immer wieder. Also das, was der Verkäufer sagt, muss stimmen. Und wenn der Verkäufer das nicht weiß, dann ist er nicht verpflichtet, das herauszubekommen, aber er muss sagen, dass er es nicht weiß.
Verstehe.
Also, klassisches Beispiel sind Quadratmeter Wohnfläche. Also wenn ich in mein Exposé, was ich mir da selber zusammengebaut habe, 89,4 Quadratmeter Wohnfläche schreibe, weil das in der Nebenkostenabrechnung vielleicht von der Wohnungsverwaltung so auftaucht, das sind aber nur 82, dann habe ich hinten ein richtiges Problem. Und wir haben schon, was das Baujahr angeht, echte Schadensersatzfälle gehabt. Da hat der Kunde behauptet, das Objekt sei von Baujahr 72 und es war von 54.
Oh je.
Und dann wird es hinterher unangenehm. Und also da muss man sich schon auf den Makler verlassen können. Und da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen.
Verstehe. Herr Hustert, wann ist denn eigentlich der optimale Zeitpunkt, eine Immobilie anzubieten? Ich meine, wenn ich jetzt nicht verkaufen muss, sondern sage, ja, ich möchte theoretisch verkaufen, irgendwann vielleicht im nächsten Jahr, ich warte vielleicht noch mal ein halbes Jahr, Mensch, vielleicht steigen da die Preise oder im Sommer ist vielleicht schöner, wenn der Garten schön ist oder so, vielleicht verkauft es sich dann besser und ich kriege 10.000 oder 20.000 Euro mehr. Also kann man so denken? Ist das realistisch?
Das hängt ja eigentlich mit der Situation ab, aus der das Ganze resultiert. Also wenn ich zum Beispiel einen Erbfall habe, dann ist jemand verstorben, dann wird das Haus vielleicht leergeräumt und dann steht ja eigentlich der Verkauf an. Dann so ein Haus stehen zu lassen, ist für ein Objekt immer schlecht. Das riecht man, plötzlich fängt das an, irgendwie komisch zu riechen. Das, also wenn Sie Fachmann sind, ich rieche im Keller, ob es feucht ist oder nicht, Sie müssen es versichern, Sie müssen es heizen. Es wird auch nicht besser dadurch, dass es da jetzt steht und niemand drin wohnt. Im Gegenteil. Also wenn da ein Haus 2 Jahre unbewohnt ist, dann haben Sie zusätzlichen Aufwand. Und die Preissteigerung, gut, also das ist eine Spekulation. Wenn ich mir da ganz sicher bin, dass die Preise steigen, kann ich das machen. Aber ich würde das nicht empfehlen.
Aber das muss ja auch nicht so sein. Vielleicht stellt sich auch raus, im halben Jahr, ach Gott, da wird doch eine neue Straße gebaut und dann sinkt vielleicht auch der Wert. Also da würden Sie sagen, Vorsicht, Vorsicht, das ist eine wackelige Spekulation.
Ja, also leer stehen lassen ist ganz falsch. Spekulieren kann man, aber da muss man eben wissen, welches Risiko man eingeht. Und also wenn man sich entscheidet, ab heute will ich das verkaufen, dann habe ich ja nicht ab morgen das Geld auf dem Konto. Dann suche ich den passenden Makler aus, der nimmt das Objekt auf, dann wird das aufbereitet, dann geht das in die Portale, dann kommt eine Besichtigungsphase. Manchmal dauert es noch 2-3 Wochen, bis die Leute ihre Finanzierung hintereinander haben. Wenn ich mich für einen speziellen Kunden oder Interessenten entschieden habe, dann wird der Notar beauftragt, dann gibt es den Notartermin, der eine oder andere fällt auch mal aus. Also von dem Zeitpunkt, ich will verkaufen, bis ich habe das Geld auf dem Konto, kann man schon alleine so 3 bis 6 Monate rechnen.
Okay, also das sollte man ja auf jeden Fall mal einplanen.
Ja, alles klar. Sollte man. Und den Zeitpunkt kann man ja auch kleiner oder größer sehen, also Frühjahr oder Herbst oder Winter. Natürlich ist das nicht schön, im Dunkeln eine Immobilie zu besichtigen, ja, das ist für alle Beteiligten nicht. Und natürlich ist es am Wochenende netter, durch ein Objekt zu gehen, weil man da Ruhe hat, Klammer auf. Vielleicht sollte ich mir aber den Werktagsverkehr auch mal anhören.
Okay.
Hell, dunkel, morgens, abends, also da muss man muss man für sich selber so ein bisschen gucken. Aber ich würde mit sowas nicht warten. Wenn ich mich entschieden habe, dass das Haus oder die Wohnung verkauft werden soll, dann würde ich es auch angehen.
Herr Hustert, lohnt es sich denn eigentlich vor dem Verkauf, sage ich mal, in eine Immobilie zu investieren? Also vielleicht sagen, oh Mann, also die Fenster, die sehen aber wirklich nicht gut aus, da mache ich mal lieber neue rein oder ich mache den Fußboden, schleife den ab und mache das Parkett mal schön oder so. Also oder dekoriere es vielleicht netter. Es gibt ja dieses schöne Wort Homestaging, also das heißt so ein bisschen die Immobilie schick machen, ja, für den Verkauf. Lohnt's? Ich meine, es kostet auch Geld, lohnt sich sowas?
Also da muss man mehrere Dinge voneinander trennen. Ich warne ganz dringend vor so verdeckten Renovierungen. Das haben wir immer wieder. Da hat es einen Wasserschaden im Keller gegeben und dann wird da Farbe drüber gestrichen und dann sieht das total toll aus und nach 3 Monaten blättert alles wieder ab, weil die Wand ja noch feucht ist. Also wer so etwas tut als Verkäufer, der täuscht den Käufer. Das ist auch im juristischen Sinne eine Täuschung, eine arglistige Täuschung und das gibt hinterher großen Ärger. Also sowas sollte man erstmal ganz lassen.
Verstehe.
Punkt 1. Mhm. So, dann gibt es auf der anderen Seite so Sachen wie 40 Zentimeter gewucherter Rasen, umgeschnittene Bäume. Das macht einfach keinen guten Eindruck und das kostet auch nicht viel Geld. Also so ein Garten sollte in Ordnung sein, das Laub sollte weg sein, die Mülltonnen sollten in der Garage stehen. Ich mache jetzt mal so ein paar Details, also oder da, wo sie hingehören, aber nicht irgendwie vorm Haus, Unrat, solche Sachen. So, jetzt haben Sie gefragt nach, ich mache mal neue Fenster rein oder so. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Der Fachmann nimmt das bei der Bewertung mit in die Preisbewertung. So dass, also wenn jetzt für ein Haus, nehmen wir mal 25.000 Euro für neue Fenster fällig werden, wenn ich die reinbaue, ist der Kaufpreis 25.000 Euro höher. Wenn ich sie nicht reinbaue, ist er 25.000 Euro niedriger. Das Problem ist allerdings, fast alle Kunden, die ein Objekt kaufen, also bei Eigentumswohnungen ist das nicht so, aber bei Häusern bauen ja um. Das heißt, ich baue da irgendwo neue Fenster rein oder eine neue Terrassentür, wo der vielleicht hinterher bodentiefe Fenster haben will oder der hat ein besonderes Sicherheitsbedürfnis, der will einbruchhemmendes Glas oder elektrische Rollladen, die müssen aber neu eingebaut werden und so weiter. Also an der Stelle würde ich mich etwas zurückhalten. Und auch eine neue Heizung einzubauen, wenn die alte funktioniert, dann kann man besser in der Kaufpreisverhandlung sagen, diese Heizung ist 25 Jahre alt, die müsste gemacht werden, aber wir haben es in der Kaufpreisberechnung berücksichtigt. Beim Homestaging, da gibt es ganz interessante Sachen. Also ein Objekt zu dekorieren zum Beispiel, das kann schon mal Sinn machen. Das muss aber im Rahmen bleiben. Also wenn ich da eine Immobilie zusammenbastel mit Fotos, die gar nicht der Realität entspricht, dann habe ich vielleicht ganz viele Interessenten, die das total toll finden, wenn sie das Exposé sehen, die in die Bude, darf das mal in Anführungszeichen sagen, die in die Bude reinkommen und das überhaupt nicht wiedererkennen und auch sofort wieder weg sind. Also so Fotos und Bilder im Internet zum Beispiel sollten sehr realistisch sein, sonst macht das keinen Sinn, sonst spreche ich auch die falschen Leute an. Was wir gerne anbieten, das machen wir regelmäßig, das ist virtuelles Homestaging. Also wir haben ein Exposé gemacht, der Kunde sieht das, interessiert sich für diese Immobilie, kommt zum Beispiel zu uns ins Büro, wir zeigen ihm dann weitergehende Unterlagen und Bilder. Und manchmal fehlt einem Kunden, das kennt man von sich selber ja auch, so ein bisschen die Fantasie, was könnte ich denn damit machen, wie sähe das denn aus, wenn da ein Holzfußboden drin wäre oder. Und das kann man heute mit vertretbarem Aufwand alles am Computer machen. Das heißt, ich mache Fotos von dem Objekt, die zeige ich dem Kunden auch, also die echten Bilder, und kann ihm dann sagen, gucken Sie mal hier, das könnte zum Beispiel mal ein Wintergarten werden, wenn man die Wand rausnimmt, da einen schönen Fliesenboden reinmacht oder einen schönen Dielenboden ins Wohnzimmer. Dann kriegt der Kunde plötzlich Fantasie, was man aus dem Objekt machen kann.
Genau. Ja, also das ist quasi Anregen der Fantasie, was so alles möglich ist, muss man dann natürlich auch bezahlen. Aber Sie haben, also ich denke mal, das kann jeder nachvollziehen, gerade bei älteren Objekten ist es natürlich so, da wissen die meisten, wir machen uns das anders. Die kleine Küche, da machen wir die Wand raus, da machen wir uns eine Wohnküche rein. Also da haben ja doch, oder hat jeder ja bestimmte Wünsche und Vorstellungen. Und wenn man schon Geld ausgibt, ja doch eine ganze Menge für ein Eigenheim und da ja auch lange drin wohnen will, dann macht man es sich natürlich passend und schön, so wie man es gerne hätte. Und will vielleicht nicht, die Fliesen, die der Verkäufer ausgewählt hat und extra schön nochmal, neu den Bodenbelag gemacht hat, die will ich vielleicht gar nicht, weil ich einen geölten Parkett-Eichenboden will. Ja? Und das weiß natürlich der Verkäufer nicht. Also das sollte man eigentlich lieber lassen, weil die Geschmäcker, mit Verlaub, sind ja doch verschieden. Ne?
Ich finde Ihr Küchenbeispiel ganz schön. Wir haben ja ganz viele Häuser aus den 60er, 70er Jahren, die verkauft werden. Und da ist eine kleine Küche und daneben ist ein kleines Esszimmer und dann ist das Wohnzimmer da. So, und natürlich macht heute jeder Kunde, nahezu jeder Kunde, die Wände dazwischen weg. Dann habe ich einen schönen Essbereich mit einer Sitzecke, vielleicht mit einer Bar oder mit einer Insellösung. Und das geht dann so ins Wohnzimmer über. Und das kann man mit vertretbarem Aufwand, das machen unsere Leute im Rahmen unseres Servicepakets, das kann man mit gutem, vertretbarem Aufwand am PC machen. Das heißt, man nimmt die Wände raus. Das ist dann wie so eine 3D-Zeichnung. Und man kriegt so ein Gefühl, wie so ein Raum denn dann wirken könnte, wenn man das macht. Und das, das macht auch Spaß. Also die Kunden schätzen das.
Also da, also ich will nicht sagen, da ersetzen sie ja schon fast einen Architekten, das vielleicht nicht, aber man kann sich das dann, man muss ja doch dann einen Fachmann, denke ich, wenn man dann den Umbau angeht, braucht man natürlich einen Fachmann, aber sie zeigen, was alles möglich ist. Das machen sie ja, sag ich mal, auch, weil sie damit Geld verdienen. Also der Makler wird ja bezahlt. Und darüber, glaube ich, müssen wir jetzt doch reden, weil die Frage will natürlich jeder beantwortet haben. Das ist ja schön, dass Sie das alles für mich machen, Herr Makler. Aber was kostet das Ganze denn?
Also ganz wichtige Information vorab. Der Makler kostet nur dann Geld, wenn es zum Kaufabschluss kommt.
Okay.
Also ich habe jetzt nicht einen Vertrag, wo ich irgendwie eine Dienstleistung bezahle, dass der sich mit mir unterhält oder Sachen tut, sondern der Vertrag besteht darin, ich vermittle den Kaufabschluss zwischen Käufer und Verkäufer. Und dann wird die Kurtage fällig. So heißt unser Lohn, unser Maklerlohn. Und der ist grundsätzlich verhandelbar. Da hat sich im letzten Jahr rechtlich etwas getan. Seit Dezember 2020 teilen sich der Käufer und der Verkäufer die Kurtage. Das war vorher anders. Vorher war das häufig so, der Marktlage geschuldet, dass der Käufer mehr bezahlen musste als der Verkäufer. Da hat der Gesetzgeber gesagt, ich finde das auch richtig, das ist unfair, der Käufer kann sich nicht wehren, also er kann natürlich einfach nicht kaufen, aber wenn er etwas kaufen möchte, dann ist er quasi verpflichtet, dann diesen höheren Preis zu zahlen. Und deswegen gibt es das sogenannte Bestellerprinzip seit Dezember. Käufer und Verkäufer teilen sich die Kurtage. Wie hoch die Kurtage ist, hängt ein kleines bisschen von der Lage ab, will ich jetzt mal so sagen. Das ist vielleicht in teuren Städten etwas anders als auf dem Land. Es ist auch grundsätzlich verhandelbar, aber in der Masse unserer Transaktionen nehmen wir vom Käufer und vom Verkäufer jeweils 3%.
Vom Kaufpreis, der dann festgelegt, der dann zustande kommt sozusagen.
Ganz genau.
Okay, also spontan würde ich ja sagen, finde ich auch gerecht, wenn beide die Hälfte zahlen, oder?
Ja. Ich finde das auch gut. Also das ist tatsächlich jetzt auch so gekommen. Wir sehen das ja in unserer Statistik bei der großen Zahl der Fälle, dass der Käufer einfach jetzt eben weniger bezahlt. Und das war auch der Sinn der rechtlichen Veränderung.
Wann ist denn, also wir haben ganz am Anfang natürlich schon drüber gesprochen, aber wann ist denn das Einschalten eines Maklers wirklich sinnvoll? Sag jetzt mal diesen so einen virtuellen Fall, ja, also ich will mein Haus verkaufen und die Nachbarn sagen, oh, wir würden gerne und meine Schwester möchte gerne bei uns wohnen in der Nähe und die würde gerne kaufen und das machen wir jetzt alles so, unter uns, da ist doch wunderbar, kriegen wir doch hin, da brauchen wir doch gar niemanden. Könnte ich mir vorstellen, ist so ein Fall, den kann es mal geben. Würden Sie dann trotzdem sagen, Vorsicht, Vorsicht?
Also, wenn ich mit dem Nachbarn ganz dicke bin und das ist alles eine tolle Sache, kann ich das natürlich machen. Was ich aber nicht, was ich überhaupt nicht weiß, ist, ob der Preis, auf den wir uns da einigen, irgendetwas mit dem Markt zu tun hat. Wir haben da eben ja schon mal drüber gesprochen. Also ich würde mir zunächst mal, wie gesagt, das Umfeld angucken, dann so eine Preismaschine anwerfen, dann kriege ich schon mal ein Gefühl. Ich würde mir einen Makler bestellen, der mir eine Marktpreiseinschätzung macht. Die kostet bei uns so irgendwo je nach Größe des Objektes und nach Aufwand zwischen 300 und 500 Euro.
Ah, okay.
Dann bekommt der Kunde eine Unterlage, das steht dann drin, also so ein paar Daten zum Objekt, was also Grundlage der Bewertung war. Wir haben dazu auch eine EDV-Lösung. Dann druckt er am Ende mit all den Details, die wichtig sind, einen realistischen Kaufpreis aus. Und mit diesem könnte ich theoretisch, ich sage extra theoretisch, jetzt mit meinem Nachbarn reden und sagen, guck mal, das hat der Makler gesagt, das wäre das ungefähr wert. Wie gesagt, Marktpreiseinschätzung ist das Zauberwort da. Und dann könnte ich mich mit dem Kunden auf diesen oder mit dem Nachbarn auf diesen Preis einigen. Jetzt haben wir aber eine Situation im Moment, wo Preise sehr, wir sagen, volatil sind. Also manchmal kommt man gar nicht hinterher, wie die sich verändern. Sowohl nach unten manchmal, aber meistens nach oben. Und deswegen haben wir uns etwas überlegt, was wirklich die letzte Instanz ist bei der Marktpreisfindung. Ich will das mal so nennen. Vielleicht kennt der ein oder andere Hörer ein Bieterverfahren. Das liest man manchmal auch in der Zeitung. Da wird ein Mindestpreis aufgerufen und dann gibt jeder einen Briefumschlag ab mit seinem Boot. Und dann kann der Verkäufer die Briefumschläge zusammen mit dem Makler oder mit der Bank oder wer das dann getan hat, mit der Sparkasse, aufmachen. Und dann gibt es ja einen, der ein höchstes Gebot, und mit dem rede ich dann und dann gehe ich vielleicht mit dem zum Notar. Ich habe das auch schon privat mal mitgemacht. Da haben alle hinterher ein schlechtes Gefühl, weil der dann den Kaufpreis, also den höchsten Kaufpreis geboten hat und dann zum Notar geht, der denkt so im Hinterstübchen, bestimmt habe ich 20.000 Euro zu viel reingeschrieben, die anderen haben vielleicht viel weniger geschrieben. Und die, die es nicht kriegen, die denken, erstens hätte ich mal 1.000 Euro mehr geboten, dann hätte ich es vielleicht gekriegt. Und sie wissen auch gar nicht, wie weit sie wirklich weg waren von diesem echten Kaufpreis, der dann gekommen ist.
Also das ist nicht transparent.
Das ist total intransparent und wie gesagt, wir finden das auch nicht so schön. Also es gibt nur wenige im Gewerbeimmobilienbereich, da kann man sowas machen, da sind aber Profis unterwegs, ja, die wissen genau, worüber sie sprechen und die haben das im Griff. Aber im Privatbereich ist das alte Bieterverfahren, also mit dem Briefumschlag, irgendwie komisch. Da ist auch immer so ein bisschen Geschmäckle dran, vielleicht hat der Makler da nochmal eine extra Provision gekriegt, damit der eine drankommt und der andere nicht und so. Also das ist natürlich alles Theorie. So, und aus diesem Grund haben wir uns Folgendes überlegt. Wir haben eine Online-Plattform aufgebaut. Und wenn jetzt so ein Objekt da ist, wo 5 Leute das Objekt haben wollen, dann wird mit dem Verkäufer das besprochen natürlich. Und dann wird das Objekt mit den 5 Interessenten besichtigt. Und die, die dann mitbieten wollen, die müssen erstmal nachweisen, dass sie das sich leisten können. Also es darf nur jemand mitbieten, der die Finanzierung stemmen kann. Und dann kann man sich das ein klitzekleines bisschen vorstellen, wie so eine Versteigerungsplattform im Internet, deren Namen jeder kennt, den ich jetzt nicht nenne.
Okay.
Ja, da kann man dann bieten. Und zwar so in 1.000er-Schritten oder in 2.000er-Schritten. Das legt man fest. Und alle diese 5, die mitbieten, die sehen auch die Gebote der anderen, okay, aber anonymisiert. Und dann gibt es eine Bieterfrist. Wir haben da häufig 3 Tage. Die endet meinetwegen sonntags 18 Uhr. Aber anders als im Internet bei dieser Versteigerungsplattform schickt man nicht so die letzten 10 Sekunden vor Ablauf nochmal schnell ein Gebot hinterher, weil man es dann kriegt. Weil bei unserer Plattform verlängert sich dadurch die Bieterfrist um 10 Minuten. Das heißt, alle, die das beobachten, können jetzt für sich überlegen, will ich nochmal etwas mehr geben oder nicht. So, und dann ist das Verfahren irgendwann abgeschlossen. Das ist unverbindlich, das muss man ganz klar sagen. Das sagen wir auch Verkäufern und den Interessenten. Der Verkäufer entscheidet, mit wem er zum Notar geht. Und wenn der Höchstbietende dem nicht in sein Zielschema passt, weil er sagt, da soll aber eine Familie mit Kindern rein, dann kann er auch mit dem Zweithöchstbietenden zum Notar gehen. Dann wird aber dem Höchstbietenden das auch mitgeteilt.
Okay.
Das macht erstmal für alle Beteiligten deswegen ein besseres Gefühl, weil jeder weiß, was gespielt wird. Da passiert nichts im Dunkeln, von dem ich nichts erfahre. Und ich habe jetzt von mehreren Kunden auch gehört auf der Käuferseite, die das wirklich richtig gut fanden. Glaubt man gerade nicht, weil erstmal denkt man ja, dadurch werden die Preise ja noch höher geschoben und so. Aber wir haben zum Beispiel in Münster, aber auch in den anderen Ballungsräumen ja Situationen, wo Kunden das 3., 4., 5. Mal beim Makler gesagt haben, ich bin bereit, das Objekt für diesen Preis zu kaufen. Sie kriegen es aber nicht. Und sie wissen dann nicht, warum. Und sagen mir dann, im privaten Bereich zum Beispiel, was soll ich denn noch machen, damit ich jetzt mal drankomme? Und das hört bei so einem Verfahren auf. Da wird also wirklich der Markt abgecheckt. Was ist der Markt bereit, für dieses Objekt zu bezahlen? Und zurück auf Ihren Fall, der Nachbar, der das ja kaufen will, der kann ja auch mitbieten.
Klar.
Und
klar,
wenn er der Höchstbietende ist, weil er vielleicht das Objekt auch am besten kennt und den Wert am meisten schätzt, dann bekommt das halt. Oder der Verkäufer sagt, du bist zwar nicht der Höchstbietende, sondern nur der Zweithöchstbietende, aber die letzten 1.000 Euro sind mir dann auch nicht mehr so wichtig und deswegen Gott zu sagen.
Das passt für mich trotzdem und deshalb, ja, okay, das leuchtet mir ein. Also ich denke, so ein Verfahren, ich meine, das kann man ja privat gar nicht managen. Also das würde mich zumindest vollkommen überfordern.
Nein, das könnte ich auch nicht.
Also das geht ja gar nicht, das kann man nicht machen. Und eigentlich, ich sag mal so als Abschluss, Herr Hustert, wie wichtig ist es denn, dass man aus so einem Prozess, der 3 bis 6 Monate dauern kann, dass man damit einem guten Gefühl, dass alle mit einem guten Gefühl rausgehen. Mir wäre das ja wichtig.
Ja, das ist allen Menschen wichtig. Ich erzähle Ihnen mal eine Anekdote wirklich aus der Nachbarschaft meiner Mutter, die sehr alt ist und natürlich auch alte Nachbarn hat und die alte Dame, die dann ins Pflegeheim musste und das Haus wurde verkauft. Und dann haben Nachbarn aus der Ecke, die da mieteten, gesagt, sie hätten das gerne gekauft. Und dann ist das angeboten worden, das Objekt. Und die Preise sind da auch knackig, weil das eine sehr gute Lage ist. Und dann sind die Leute mit ihren Kindern zu der Frau ins Pflegeheim gefahren, nach Berlin, 500 Kilometer, und haben gesagt, Mensch, Frau, sowieso, Sie bekennen uns doch und wir würden total gerne da wohnen bleiben. Und dann hat die Frau gesagt, das ist so ein gutes Gefühl, da sind die letzten, und jetzt sind wir im fünfstelligen Bereich, da sind die letzten Euros nicht mehr wichtig. Und dann haben die das wirklich für einen viel günstigeren Preis bekommen, als der Markt bereit gewesen wäre, das zu zahlen. Also am Ende, das ist ja bei jeder Transaktion so, egal was ich mir kaufe, welche Entscheidung ich treffe, muss hinterher sagen, richtig gemacht.
Mhm.
Das ist ganz wichtig.
Schön. Dann sind wir beim menschlichen Faktor sozusagen, der ja auch eine Rolle spielt. Wie wichtig ist es denn, dass sich der Verkäufer mit dem Makler versteht, dass die beiden sagen, ja, wir sind da auf einer Wellenlänge, oder gibt es auch mal den Fall, wo man als Makler sagt, nee, da mache ich irgendwie so nicht mit, das kommt mir komisch vor, das lehne ich ab?
Ja, das gibt es. Also es gibt Situationen, wo wir plötzlich Bargeld im Spiel ist, ich will das mal vorsichtig so nennen.
Okay.
Bargeld bei der Immobilienvermittlung ist absolut tödlich. Kein Vertrag ist wirksam, weil das, was beurkundet wurde, nicht wirklich wahr ist. Ja, also es ist ein Scheingeschäft nach BGB. Also das sind zum Beispiel Situationen, die lehnen wir sofort ab. Ansonsten sind wir Profis. Also wir müssen den Kunden ja nicht mögen. Wir fahren nicht mit denen in Urlaub.
Okay.
Ja, also das ist, es ist auch keine körpernahe Dienstleistung. Also der Zahnarzt, bei dem ich bin, der kommt mir sehr nahe. Ja? Da brauche ich schon noch mal ein anderes Gefühl. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man das Gefühl als Kunde hat, dass dieser Makler seriös ist, dass er sein Handwerk versteht, dass er Marktkenntnis hat, dass er regional sich auskennt, dass er Interessenten hat, dass er Kunden hat, ja, dass er Erfahrungen hat. Wenn ich dieses Gefühl habe, dann ist das der richtige Vertragspartner.
Ja, wir sind am Ende des Podcasts. Jetzt haben wir viele, viele Details besprochen. Sie können natürlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in den Shownotes das nochmal auch nachlesen. Da machen wir ja auch immer einen Text. Oder Sie können den Podcast nochmal hören natürlich, weil da sind ja viele Details drin, die man sich vielleicht auch mal notieren möchte. Und eigentlich, Herr Hustert, müssten wir fast eine zweite Folge machen, wo Sie sozusagen die Käuferseite mal beleuchten. Wir sind ja jetzt doch bei dem Thema geblieben, beim Immobilienverkauf alles richtig machen. Aber wir könnten natürlich auch noch einen Teil machen, beim Immobilienkauf alles richtig machen. Oder? Das wäre doch genauso wichtig.
Sie werden es kaum glauben, wir haben genauso viele Käufer wie Verkäufer. Und deswegen macht das natürlich Sinn.
Das macht Sinn, ja, da haben Sie völlig recht.
Macht auch Spaß. Also da gibt es viele Informationen, die der Käufer wissen muss und sollte. Gerade in dieser angespannten Situation, wo es eben schwer ist, sich in diesem Markt als Käufer dann so zu präsentieren, dass man auch drankommt.
Alles klar, das würden wir uns vielleicht für 2022 mal vornehmen. Da können wir sicher noch mal im Detail drüber sprechen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Roland Hustert, Geschäftsführer der LBS Immobilien Nordwest, war mein Gesprächspartner und hat uns einen Insight gegeben. Ja, ein Wissen über die vielen, vielen Jahre, die Sie das schon machen und die vielen Objekte, die sozusagen bei Ihnen über den Tisch gegangen sind und die Seiten gewechselt haben als Besitzer. Ein bisschen berichtet, was man richtig machen muss und welche Fehler man wirklich auch vermeiden sollte. So, liebe Zuhörerinnen, jetzt wissen Sie und Zuhörer, wohin Sie sich wenden können. Sie finden auf unserer Internetseite haus.de auch weitere Informationen natürlich zur Immobilienbewertung, zum Immobilienverkauf und Kauf. Und wenn Sie noch eine Frage haben, die Sie mir vielleicht stellen wollen und die ich weiterleiten kann oder wie auch immer, schreiben Sie mir gerne unter hausfreunde@haus.de. Und dann verabschieden wir uns. Vielen Dank, Herr Hustert.
Dankeschön.
Tschüss.